Stille vor Gott ist das Thema. Und auch von mir noch einmal einen herzlichen Dank an die Kindermitarbeiter, die ein Stück Stille hier erst möglich machen. Es ist schon wichtig, dass wir euch haben, dass man dann auch nochmal eine Zeit hat, wo man neben allem Fliegen und Stoppen und Tun und Machen nochmal zur Ruhe kommen kann und auch nochmal ein bisschen was hören kann und dann auch drüber nachdenken kann. Ich glaube, das ist auch gut, wenn wir so eine Zeit haben. Dankeschön. Soll heute den dritten Teil und auch letzten Teil geben. Und ich mache dazu erst einmal wieder, wie ich es eigentlich immer mache, einen Rückblick. Ganz kurz zum Wiederholen. Gott selbst sagt im Psalm 46, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und das heißt ja, unsere Seele muss erst einmal still werden, damit wir Gott überhaupt erst als Gott wahrnehmen können. Und zwar als Person und auch seine Gedanken. Wir haben uns dann gefragt, nächste Folie, wovon muss unsere Stille denn jetzt eigentlich ruhig werden? Es gab das erste von Furcht und Sorge und letzten Sonntag ging es um was weiteres, nämlich unsere Seele muss stille werden von Ärger und Frust. In Psalm 37 heißt es, ärgere dich nicht über die schlechten Menschen, beneide die nicht, die Unrecht tun. Und wir hatten das nochmal betrachtet, wir leben ja in einer Welt, wo viel Unrecht geschieht. Und das Problem besteht ja immer wieder darin, dass wir, ja, dass unsere Seele oder wir in unserem Empfinden überwältigt werden von Neid und von Empörung. Es heißt in diesem Psalm 37 aber ja weiter, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Deine Gerechtigkeit wird er sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages. Wenn es etwas gibt, worin ich auch meine Ruhe suchen möchte, dann ist es diese Zusage der Bibel, dass unser Gott am Ende Gerechtigkeit schaffen wird. Dieses Grundbedürfnis, das wir als Menschen in uns tragen, dass es doch irgendwie am Ende gerecht zugehen muss. Gott sagt, ich werde dafür sorgen. Manchmal geht das sehr schnell, manchmal dauert es lange, aber am Ende von allem menschlichen Tun steht unser Herr und mit ihm wird Gerechtigkeit herrschen. Und dann haben wir letzte Woche noch diesen Punkt betrachtet, unsere Seele muss stille werden von unserem Ehrgeiz. Im Psalm 31 steht es, ich bin ganz still und geborgen wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, so ist meine Seele in mir. Unsere Seele sehnt sich ja nach Liebe und Bestätigung, aber wir werden es nicht schaffen, so war dieses Bild, die Wellness-Badewanne unserer Seele zu füllen mit dem Lob und der Anerkennung anderer Leute. Es läuft immer wieder unten raus. Und der Wasserhahn der menschlichen eigenen Leistung reicht nicht aus, um dieses Loch in uns zu füllen, um irgendwann mal genug Lob, genug Anerkennung zu haben, dass wir sagen, so jetzt reicht, jetzt fühle ich mich wohl. Wir müssen an den Punkt kommen, an dem wir mit David einsehen, dass was ich brauche, ist vielmehr, Herr, dass ich stille werde vor dir, dass ich mich von dir lieben lasse, wie ich bin. Nur das wird letztlich mich so füllen können, dass ich sage, es ist gut. Das ist der einzige Ort auf der Welt, wo meine Seele so ruhig werden kann, wie es hier heißt im Psalm 31, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. So, an dieser Stelle sind wir letztes Mal stehen geblieben. Und ich will jetzt hier nochmal einhaken, weil es noch mehr Dinge gibt, von denen wir zur Ruhe gebracht werden müssen. Etwas weiteres ist nämlich unser Hyperaktivismus. Da gibt es nochmal einen längeren Text zu, aus Jesaja 30. Da heißt es, so spricht der Herr, der Heilige Israels, kehrt doch um zu mir und werdet ruhig, dann werdet ihr gerettet. Vertraut mir und habt Geduld, dann seid ihr stark. Doch das wollt ihr nicht. Stattdessen prahlt ihr. Wir haben gute Pferde. Auf ihnen jagen wir so schnell wie der Wind davon. Und dann sagt Gott, jawohl, ihr werdet davon jagen, aber auf der Flucht vor euren Feinden. Selbst wenn ihr noch so schnell rennt, eure Verfolger bleiben euch auf den Fersen. Unsere Seele leidet an Hyperaktivität. Sie will sich ständig mit irgendwelchen Problemen und den dazugehörigen Lösungsvorschlägen beschäftigen. Wir kennen das doch. Wenn wir zum Beispiel irgendein größeres Problem vor uns haben, es ist mitten in der Nacht, aber wir können nicht schlafen, weil diese Sache uns einfach nicht aus dem Kopf geht und uns nicht schlafen lässt, obwohl es das Allerbeste für uns wäre, denn welche Dinge lassen sich schon in Ordnung bringen oder welche Probleme lassen sich schon lösen zwischen 1 Uhr und 3 Uhr nachts. Das ist begrenzt. was man da eigentlich für Möglichkeiten hat. Aber trotzdem, unsere Seele lässt sich da nicht irgendwie reinreden. Sie will die ganze Nacht sich rumwälzen und grübeln und die Sache nochmal durchkauen, ob man vielleicht doch noch was machen könnte, auch wenn sie das 27 Mal schon gemacht hat. Sie probiert es das 28. Mal auch noch. Unsere Seele leidet an Hyperaktivität. Sie will planen und sich mit Lösungsvorschlägen und Versuchen beschäftigen. Und das hat auch einen guten Grund. Sie verlässt sich nämlich am allerliebsten auf sich selber. Das ist das Einzige, sagt sich eure Seele, worauf ich mich wirklich verlassen kann. Auf mich selber. Und darauf, dass ich doch noch irgendwie eine Lösung finde. So wie die Leute hier aus dem Text bei Jesaja, die sagen, was sollen wir? Vertrauen und Geduld haben? Oh, das hört sich ja schon irgendwie komisch an, oder? Das wäre ja nun wirklich was naiv. Wir haben gute Pferde. Wir wollen reiten. Wir wollen fest im Sattel sitzen. Wir wollen die Situation unter Kontrolle haben. Es allein bewältigen. Nun ist das Bild des schnellen Pferdes, auf dem man sich dann stark und überlegen fühlt, in unserer Kultur nicht mehr so fest verankert. Da kann wohl leider außer Rudolfo kaum noch jemand von uns irgendwas mit anfangen. Ich weiß noch, als ich das letzte Mal auf einem Pferd gesessen habe, das war noch während meiner theologischen Ausbildung, wir waren mit ein paar Studienkollegen auf so einem Gutshof und dann war einer von uns war unbedingt der Meinung, das müssen wir auch noch mal reiten. Der kam aus USA und für den war das alles gar kein Problem und so. Der war aber auch so ein Cowboy, echt, also der konnte das auch. Und der sagte, jetzt müssen alle reiten und auch noch ohne Sattel. Naja gut, okay, also wir auf diese Pferde rauf und das Erste, was das Pferd bei mir gemacht hat, das hat sich mal hingelegt. Das hat sofort gemerkt, der Typ hat keine Ahnung, der da oben drauf sitzt, ne? Dann habe ich erstmal geguckt, dass ich mich in Sicherheit bringe. Dann haben sie dem Pferd da erstmal Bescheid gesagt und das darfst du aber nicht. Dann sollte ich mich, ja, ich aber nicht. Dann sollte ich mich wieder draufsetzen und okay, ein zweites Mal. Und dann ist dieser Gaul mit mir ab in den Wald, runter vom Weg, ab in den Wald und immer schön dicht an den Bäumen vorbei, sodass ich die Äste immer ins Gesicht gekriegt habe, bis ich irgendwann runtergefallen bin. Das war nicht so das Gefühl von Überlegenheit und Stärke, das man sich eigentlich darunter vorstellt, wenn man das hier so liest. Aber wenn man das Bild auf die Pferdestärken unter der Motorhaube bezieht, dann hat das in unserer Zeit schon nochmal irgendwie einen Bezug, nicht wahr? Wo wir irgendwie empfinden, oh ja, da gibt es schon einige Leute, die empfinden, so, nicht wahr? So hier so in meinem rechten Fuß, da habe ich da doch eine ganz schöne Macht mit einmal bekommen, sowas, ne, mit der ich mich überlegen fühle, mit der ich mich aus mancher Situation vielleicht auch einfach hier mit Kraft befreien kann. Das gilt so für die eigene Durchsetzungskraft im Alltag, das gilt genauso für Probleme, die wir stehen. Wir müssen vor allen Dingen eins begreifen. Wenn man vor Problemen steht, dann ist es keine Kunst, sich immer und immer wieder um dieses Problem zu drehen. Du meinst vielleicht, das sei eine besondere Art der Ausdauer? Das ist nichts Tolles. Das macht deine Seele automatisch. Das ist nichts, wofür du irgendwie Kraft einsetzen müsstest. Das ist für unsere Seele keine Kunst. Ganz im Gegenteil, da ist sie wieder voll in ihrem Element, sich mal so richtig in Problemen wälzen und schauen, ob sie es nicht selber in den Griff kriegt. Ach, das kann niemand besser als sie. Das Einzige, was unserer Seele nicht schmeckt, ist, wenn sie einfach nur mal stille sein soll. Wenn sie sich mal abhängig machen soll davon, dass ein anderer vielleicht für sie sorgen will. Wenn sie einfach nur mal jemandem vertrauen soll und glauben soll, dass er es wohl macht. Das ist, glaube ich, so ziemlich das Schwierigste, was du verlangen kannst von deiner Seele. Genau das wollt ihr nicht, sagt Jesaja. Der hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Unsere Seele fragt immer, was ist zu tun? Und Gott sagt zunächst mal gar nichts. Wenn ihr zu mir umkehrt und bei mir ruhig werdet, dann wird euch geholfen. Vertraut mir und habt Geduld, dann seid ihr stark. Wisst ihr, ich möchte mal so fragen, was könnte alles geschehen, wenn jeder von uns mal ganz bewusst so diese Stille vor Gott suchen würde? Und was könnte dann geschehen, wenn jeder von uns Gott fragen würde, Herr, was willst du, welchen Weg soll ich in meinem persönlichen Leben als nächstes gehen? Was möchtest du, auch was in Gronau geschehen soll? Was ist deine Aufgabe für mich? Was ist deine Aufgabe für uns gemeinsam hier als Hauskreis, als Gemeinschaft, als Gemeinde? Wir wollen doch, dass dein Reich hier weitergebaut wird. Wir wollen, dass ein Stück mehr Gerechtigkeit geschieht. So haben wir es ja neulich in einer Predigt gehört. In unserer Mitte, in unserer Stadt, und dass wir ein Teil davon sein können, dass ein Stück mehr Gerechtigkeit hier aufgerichtet wird. Wir machen das ja hier zum Beispiel jetzt, indem wir nur mit viel Einsatz, mit viel Liebe ein Café anbieten, wo Menschen mit wenig Geld kommen und etwas für sich genießen können. Ein Tropfen auf einen heißen Stein, ich weiß. Ja, da gibt es ja noch so viel mehr Nöte. Aber wieder ein Anfang nach dem Ende unserer Großtagespflege. Ein Anfang, wo Menschen Stille gehalten haben und sich gefragt haben, Herr, was willst du, dass wir als nächstes tun? Wie können wir Menschen dienen? Wie können wir Menschen deine Liebe weitergeben? Wie willst du uns gebrauchen und durch uns anderen Gutes tun? Und wisst ihr, wenn jeder von uns sich das fragen würde und dann mal stillhalten würde und einfach nur hören würde, kann irgendjemand von uns mit Sicherheit sagen, was dann geschehen wird? Ich möchte uns dazu herausfordern, denn ich bin überzeugt davon, wir haben einen lebendigen Herrn und deswegen soll unser Tun nicht immer nur aus so Aktivismus oder schierer Panik irgendwie gesteuert sein. Ne? Oh, da kommt wieder ein Angriff und ach du liebe Zeit, was machen wir jetzt? Und immer nur so getrieben von dem, was da irgendwie von außen wieder auf uns einstürmt, sondern unser Tun soll geboren sein aus dem Vertrauen auf unseren Gott und aus der Stille zu ihm. Unser Herr sagt, kehrt doch um zu mir und werdet ruhig. Dann wird euch geholfen. Dann werdet ihr gerettet. Vertraut mir, habt Geduld. Dann seid ihr stark. Dann passieren Dinge, die werden aus Panik und aus Aktivismus und aus Hyperaktivität nie passieren. Es ist, glaube ich, ein Schlüssel zur Effektivität in unserem Leben. Auch wenn unsere Seele sagt, vielleicht probieren wir es nochmal. Ein letzter Punkt. Es geht jetzt noch um einfach die Frage, wie mache ich denn das? Wie bringt man denn jetzt seine eigene Seele zur Ruhe? Wir schauen noch einmal in den Psalm 62, den wir in der ersten Predigt schon betrachtet haben und stellen uns die Situation hier noch einmal bildlich vor. Am Anfang scheint es ja so, dass der Psalmschreiber David eigentlich schon alles gepackt hat. Würde man von ihm ja auch erwarten, ne? Er ist ja immerhin ein Psalmschreiber. Also, als ob er so felsenfest in dieser Stille vor Gott ruht. Er sagt hier, meine Seele, gleich am Anfang, Vers 2, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Nur dann taucht anscheinend so vor seinem inneren Auge wieder so ein Problem auf, das ihn zurzeit emotional massiv unter Druck setzt. Und er schreibt jetzt einfach weiter, was ihm so durch den Kopf geht, hat wohl vergessen, dass er gerade am Psalmschreiben ist. Und er schreibt, wie lange stellt ihr alle einem nach? Wollt ihn morden, als wäre er eine hangende Wand, eine rissige Mauer. Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen. Mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Wir merken hier, David hat in dieser Zeit anscheinend eine Menge Beziehungsstress gehabt. Eine Menge Stress mit anderen Leuten, die ihm ans Leder wollten, die irgendwie ihm was geneidet haben. Und der war in Wirklichkeit gar nicht so zuversichtlich, wie er es am Anfang schreibt. Aber er hat sich wohl gesagt, naja, es ist Montagmorgen, ne? Psalmschreiber müssen auch arbeiten. Also gehe ich mal an die Arbeit und schreibe mal hin. Ich schreibe mal was Schönes. Und am Anfang klappt es ja auch ganz gut, ne? Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, denn er ist mein Herr, mein Fels, meine Hilfe. Aber mit einmal baut sich alles wieder vor ihm auf und bringt ihn wieder in Unruhe. Und es kommen Emotionen hoch, wie ihn Stress mit anderen Menschen einfach nur auslösen kann. Nur jetzt passiert nochmal was ganz Interessantes. Auf einmal fragt er sich, ey, was schreibe ich denn da? Das soll ein Psalm werden. Und er merkt, dass sein Gedankenzug im Moment in einer völlig falschen Richtung unterwegs ist. Und an dieser Stelle sagt er sich, stopp, ich darf jetzt meiner Seele nicht einfach die Zügel schießen lassen. Ich muss jetzt etwas mit meiner Seele tun. Also spricht er sie an und sagt zu ihr, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Das, was er am Anfang sagt, meine Seele ist stille zu Gott, das war noch so ein bisschen blanke Theorie. Ne? Das war so einfach, ja, man schreibt mal, was man schreibt. Gott, ich lobe dich und alles so. Ne? Gehört sich so, macht man so, sagt man so, betet man so. Und jetzt macht er das nochmal zu einem Befehl an sich selber. Meine Seele, sei jetzt wieder still zu Gott. Hör auf, dich aufwühlen zu lassen von dem, was dich da immer und immer wieder in den Vordergrund drängen will. Merkt ihr was? Dieser Psalm ist live. Wir gucken dem Psalmschreiber tatsächlich dabei zu, was bei ihm in seinem Inneren gerade abläuft. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp für den Umgang mit uns selber, mit unserer Seele. Mach dir einmal klar, nicht alles, was deine Seele dir sagt, ist immer richtig und wichtig. Es gibt Situationen, da müssen wir ihr die Geschäftigkeit verweigern. Da müssen wir ihr das Grübeln und die Eigendrehung verweigern und sagen, so, jetzt ist mal Schluss. Da kannst du noch eine halbe Stunde machen, weiß ich doch. Aber das ist nicht das, was es wirklich weiterführt. Stopp! Sei jetzt wieder stille zu Gott. Und es ist gut, wenn wir immer wieder Zeiten auch mal einplanen, wo wir das ruhig mal auch ein bisschen intensiver machen. Das ist so eine Momentaufnahme hier bei David. Aber es ist ganz gut, wenn wir uns immer mal wieder auch zur Raison rufen und sagen, so, ich will das noch mal üben. Es ist wichtig, dass ihr eins über menschliche Seelen wisst. Und das ist uns allen gemeinsam. Und ich nehme mich da ausdrücklich nicht von aus. Eine menschliche Seele giert immer, den ganzen Tag. Sie braucht immer was. Wenn es nach ihr ginge, müsste immer was laufen. Du kommst nach Hause und als erstes geht mal der Fernseher an, denn du brauchst ja eine Geräuschkulisse oder du machst Musik an, weil man sich irgendwie unwohl fühlt, wenn da nicht irgendwie ein Geräuschteppich in der Wohnung ist. Dann giert unsere Seele im Übermaß danach zu genießen. Genuss. Für manche ja wirklich so der, ja, die Essenz des Lebens, wo ich wieder mal was genießen kann. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel, kennt ihr alle Naschkram. Vielleicht denkst du, das ist eine Sache meines Körpers, der jetzt irgendwie Bock hat auf Erdnüsse oder so, oder dass ich Appetit auf was Süßes habe, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Das ist nicht die Sache deines Körpers, dein Körper hat überhaupt kein Interesse daran, möglichst viel Zeug in dich hineinzustopfen. Da hat er nur Stress mit. Dein Körper weiß das. Das alles zu verarbeiten oder so, da hat er nur Stress mit. Das ist vielmehr eine Sache unserer Seele, die ständig giert, die immer irgendeine Empfindung haben will, die immer irgendeinen Genuss haben will. Und du merkst das daran, dass du nicht mehr aufhören kannst mit Naschen. Die ist zwar schon halb schlecht und dein Körper sagt, boah, reicht. Und die Seele sagt, nee, komm, einmal noch. Nur einmal ist Gefühl im Mund, ne? So, wenn die Schokolade so sanft zergeht, so auf der Zunge. Sie will alles kaufen, was sie sieht. Sie will alles besitzen, was sie begehrt. Sie giert den ganzen lieben langen Tag durch alle möglichen und unmöglichen Dinge hindurch. Sie will nur eins nicht, sie will partout nicht stille sein. Das sind vielleicht die unerträglichsten Momente, wenn man mal abschalten soll. Wenn man Handy und Tablet und Laptop und alles mal aus der Hand legt und die Fernbedienung liegen lassen soll und nichts essen und nichts knabbern und nichts gucken und nichts tun. Und dann einmal da sitzt und denkt, ey, was hat das Leben noch für einen Sinn? Was mache ich jetzt mit mir? Was soll ich jetzt mit diesem Tag? Stille sein? Was für eine Zeitverschwendung. Unsere Seele wehrt sich dagegen. Und ein wichtiger Punkt ist, wir dürfen dann nicht so schnell aufgeben. Wir dürfen nicht einfach nur darauf warten, bis uns mal nach Stille ist. Da kommst du nicht ans Ende. Das tritt nicht ein, der Fall tritt nicht ein. In unserer Gesellschaft sowieso schon nicht mehr. Ist uns ja völlig aberzogen. Sondern wir müssen ein Machtwort sprechen. Mit David sprechen, meine Seele sei jetzt stille. Jetzt gibt's nichts, weder Fernsehen noch Einkaufsbummel noch Cashewkerne, Online-Spiele, Genussmittel, sonst irgendwas anderes, was dich immer auf Trab hält, wo du immer das nächste Ereignis schon wieder hast. Jetzt wird auch nicht drüber nachgedacht, was noch alles zu tun ist. Jetzt wirst du einfach mal stille sein und mal auf Gott warten. Wisst ihr, ich habe das in den letzten Wochen ein paar Mal wieder ausprobiert. Oh, ich will euch jetzt nicht gerade Mut machen da. Doch, ich will euch Mut machen. Ich will euch nur nichts versprechen. Ich will euch einfach sagen, das ist nicht einfach. Eure Seele wird als erstes maulen. die wird als erstes sagen, nur weil der das am Sonntag erzählt hat und der kann das bestimmt selber gar nicht. Ich gebe es zu, ist wirklich schwer. Aber wisst ihr, wenn ihr ein bisschen gegen angeht und mal so eine Durststrecke durchlebt, dann merkt die Seele irgendwann, doch, das ist gut. Das ist gut, wenn ich mal das probiere, ein bisschen länger auf Gott zu hören. Und irgendwann wird sie feststellen, ey, das sind eigentlich gut, das sind eigentlich die besten Momente, wo ich mit dem Schöpfer meines Lebens in Kontakt treten kann und auf ihn hören kann. Nur wie gesagt, es dauert eine Weile. Aber es ist es wert. Es ist es wert, an dieser Stelle auf die Bremse zu treten und zu schauen, was tut sich da in mir. Und wer kann schon mit Sicherheit sagen, was passieren würde, wenn wir alle diesen Versuch unternehmen und einmal hören drauf, Gott, was hast du mit mir noch vor? Was möchtest du mit mir in meiner Familie, in meinem Umfeld, mit den Menschen, die ich kenne? Was möchtest du mit uns als Gemeinde? Was möchtest du mit uns als Hauskreis, in dem ich bin? Gibt es eine Aufgabe von dir? Gibt es irgendetwas, was du uns aufs Herz legst? Und dann hören. Einfach erstmal nur hören. Wer kann schon sagen, was passieren würde, wenn wir alle das mal ausprobieren?